Ich freue mich, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst. Du hast offene Fragen zu deinem hohen Blutdruck und fühlst dich damit manchmal alleingelassen? Bei mir geht es nicht nur um Zahlen, sondern um dich als ganzen Menschen. Wir schauen gemeinsam, was dich belastet und finden Wege, wie du seelisch und psychisch wieder ins Gleichgewicht kommst. Deine Gesundheit ist mehr als nur dein Blutdruck. Und ich helfe dir, das zu verstehen und umzusetzen. Hör dir die Podcast-Folgen an und du bekommst ein umfangreiches Verständnis deines hohen Blutdrucks. Besuche runtermitdemblutdruck.de und lass uns zusammen deinen Weg zu mehr innerer Ruhe und Ausgeglichenheit finden. Du bist es wert. Und wenn du noch offene Fragen hast, kannst du mich gern per E-Mail kontaktieren. Meine Adresse ist info@runtermitdemblutdruck.de. Ja, hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast runtermitdemblutdruck.de. Ja, ich freue mich, dass du auch im neuen Jahr eingeschaltet hast. Ja, heute wird vielleicht ein bisschen Wiederholung sein, aber nochmal eine gute Zusammenfassung, denn heute geht es um Bluthochdruck verstehen und selbst beeinflussen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, heute möchte ich mit dir drei Themen besprechen. Ja, ich möchte mit dir besprechen, wer und was in deinem Körper den Blutdruck reguliert. Ich möchte mit dir besprechen, was du tun kannst, um deinen Blutdruck selbst zu senken. Und ich möchte mit dir über die Eigenschaften der Medikamente sprechen, die den Blutdruck senken. Also, wir haben ein paar Themen vor der Brust. Vielleicht wird es diesmal ein etwas längerer Podcast. Ja, Blutdruck. Viele Menschen sind mit Bluthochdruck betroffen und du, wenn du diesen Podcast und diese Folge hörst, offensichtlich auch oder es interessiert dich, was da passiert. Ja, warum brauchen wir einen Blutdruck? Ganz einfach, wir brauchen den Blutdruck im Körper, um die Durchblutung für die Organe zu sichern. Denn ohne Druck gibt es keine Flussrichtung und aus diesem Grunde muss man natürlich das Blut in den Fluss bringen, damit eben halt deine Zellen, die in deinem Körper verteilt sind, ja mit Sauerstoff, Substraten und allem Möglichen versorgt, aber auch, wo die Abfallstoffe der Zellen, die in deinem Körper entstehen, eben halt weggetragen werden müssen. Und dazu brauchen wir die Durchblutung. Also der Blutdruck ist dazu da, um die Durchblutung deiner Organe zu gewährleisten. Und da gibt es so Prioritäten, also welche Organe müssen am ehesten durchblutet sein. Und da ist ganz einfach, da fällt einem zunächst das Herz und das Gehirn und natürlich die inneren Organe ein, weil ohne die funktioniert nichts. Das heißt also, wenn das Herz nicht durchblutet ist, bleibt das Herz stehen und damit ist der Motor für deine Durchblutung einfach weg. Die Pumpe, die eben halt das Blut am Fließen hält, im Fluss hält, funktioniert nicht mehr. Also wird auch die Durchblutung für alle anderen Organe eingestellt. Und da ist das empfindlichste Organ, ist das Gehirn. Und dann folgen auch schon die Nieren, etwas später die Leber. Also hier hat der Körper quasi die Aufgabe, den Bedürfnissen dieser Organe, Herz, Gehirn und inneren Organe nachzukommen. Und diese Bedürfnisse sind relativ konstant, wenn du in Ruhe bist. Nur wenn du dich körperlich belastest, dann sind diese Bedürfnisse gerade für Herz und die inneren Organe schon mal sehr unterschiedlich. Und deswegen muss die Durchblutung an die unterschiedlichen Bedürfnisse angepasst werden. Und dann möchte ich noch ein paar andere Dinge erwähnen, die natürlich auch durchblutet werden müssen. Und das ist die Haut. Ganz wichtig, wird sehr häufig vergessen. Denn die Haut ist im Prinzip unsere Möglichkeit, mit der Umwelt in Kontakt zu gehen. Und die Haut ist ein ganz wichtiger Faktor, über den wir Wärme abgeben können. Also Wärme, die in unserem Stoffwechsel in uns erzeugt wird durch den Stoffwechsel, die muss über die Haut abgegeben werden. Das heißt, Die Durchblutung der Haut wird nach Bedarf geregelt. Wenn du also sehr viel Wärme in dir selbst erzeugst oder wenn es draußen sehr warm ist, dann muss eben halt die Durchblutung der Haut nach oben gefahren werden, damit du noch in der Lage bist, die Wärme abzugeben und auch zu schwitzen. Deswegen ist die Durchblutung der Haut eine ganz entscheidende Situation. Nur wenn es im Winter kalt wird, dann muss die Durchblutung runtergefahren werden, denn sonst verlierst du Temperatur, weil du zu viel Wärme abgibst. Und deswegen muss auch da die Durchblutung der Haut den Bedürfnissen angepasst werden. Und ja, wenn du Treppe steigst oder dich körperlich belastet, belastest du deine Muskulatur. Und die Muskulatur, die braucht Energie, um sozusagen die Kraft bereitzustellen. Also wenn du den Kasten Wasser in die erste Etage tragen musst, dann muss deine Muskulatur arbeiten. Und diese Muskulatur braucht dann mehr Energie und mehr Sauerstoff, wenn sie arbeitet. Auch hier muss die Durchblutung wieder den Bedürfnissen angepasst werden. Ja, die Blutdruckregulation ist also, wie du siehst, ein relativ komplexes System. Und dieses System wird vor allen Dingen gesteuert über die sogenannten Widerstandsgefäße. Das sind Teile des arteriellen, des sauerstoffreichen Blutes führenden Gefäße, also der Arterien, die in der Lage sind zu entscheiden, wow, jetzt bekommt eben halt die Haut mehr Durchblutung und jetzt bekommt zum Beispiel die Muskulatur mehr Durchblutung. Und diese Regelung, die wird eben halt über die Bedürfnisse der Organe quasi geregelt. Im Prinzip regeln diese Widerstandsgefäße, die sagen, oh, Muskulatur braucht jetzt nicht viel Durchblutung, also tritt ich mal auf die Bremse. Das führt dazu, dass die Muskulatur eben halt dann in Ruhe nicht durchblutet wird. Das führt aber auch dazu, dass der Widerstand in dem gesamten System quasi erhöht wird. Und da sind wir schon bei dem Thema, was ich mit dir besprechen möchte, nämlich, da die Widerstandsgefäße in deinem Körper regeln nicht nur die Durchblutung, sondern sie regeln auch den Blutdruck. Und zwar ganz einfach darüber, dass diese Widerstandsgefäße Nachrichten von den Organen, aber auch von Hormonen bekommen, die dann sagen, wow, zieh dich mal zusammen, damit du hier nicht so viel Blut an dieses Organ da abgibst, hau, lass mal locker, damit wir wieder mit erweiterten Hautgefäßen unsere Übertemperatur loswerden. Also hier ist ein komplexes System, was über die Widerstandsgefäße geregelt wird. Viele sagen natürlich, wow, das mit dem Widerstandsgefäß ist gar nicht so wichtig. Nee, das Herz ist viel entscheidender an der Blutdruckregulation beteiligt als die Widerstandsgefäße. Und da möchte ich dich zu einer kleinen Überlegung verleiten. Und zwar, vielleicht hast du dich schon mal mit dem Kühlsystem deines Autos beschäftigt. Wenn also, da gibt es ja eine Kühlwasserpumpe, die liefert einfach eben halt, die führt dazu, dass quasi der Motor von dem Wasser durchspült wird, damit der Motor nicht zu heiß wird. Und wenn jetzt diese Pumpengeschwindigkeit erhöht wird, dann passiert nichts anderes, als dass der Fluss in dem System steigt. Aber da die Menge Wasser, die da drin ist, immer die gleiche ist, steigt auch der Druck nicht. Der Druck steigt nur dann, wenn das Kühlwasser sehr heiß wird und das Volumen sich nicht ausdehnen kann. Dann steigt der Druck. Aber solange das Wasser kalt ist und gleich kalt ist, steigt der Druck nicht, wenn die Kühlwasserpumpe mehr arbeitet. Und genauso ist das auch beim Herzen. Unser Herz pumpt das Blut nach vorne und wenn der periphere Widerstand ständig gleich ist, dann kann das Herz auch durch vermehrtes Schlagen den Blutdruck nicht bedeutsam erhöhen. Das bedeutet also, unser Herz ist nicht der entscheidende Faktor, der unseren Blutdruck reguliert. Vielmehr wissen wir, dass das Herz unter der Tatsache, dass die peripheren Widerstandsgefäße sich verschließen, eben halt leidet. Denn das Herz muss dann, gegen einen höheren Druck anarbeiten, um eben halt diesen Widerstand der Widerstandsgefäße zu überwinden, um dann herzugehen, auch die Organe, die sich hinter den Widerstandsgefäßen befinden, noch ausreichend zu durchbluten. Also hier, wow, die Widerstandsgefäße sind der Dominator in der Nummer. Und wer sich mit Mathematik so ein bisschen auskennt, dem kann ich erklären, dass der Radius der Widerstandsgefäße in der vierten Potenz mit dem Druck einhergeht. Das heißt, je enger diese Gefäße werden, desto größer ist sozusagen der Widerstand. Und da können schon ganz kleine Widerstandsveränderungen ausreichend sein, um eine erhebliche Blutdrucksteigerung hervorzuziehen. Dann sagen natürlich, wow, natürlich, das Blutvolumen ist auch entscheidend. Na, da will ich mal ganz vorsichtig sein. Es gibt Menschen, die sehr viel Blutvolumen haben, aber wir haben zwei unterschiedliche Systeme in unserem Körper. Einmal das System, wo viel Volumen sich befindet, das ist das Volumen auf der venösen Seite, und dann haben wir das Volumen auf der arteriellen Seite, was unter Druck steht. Dieses ist etwas geringer. Und das Blutvolumen regelt sich da relativ automatisch, sodass es eigentlich dort keine Veränderungen des Blutvolumens und dem hohen Blutdruck gibt, wenn nicht die Widerstandsgefäße sagen, boah, jetzt erhöhen wir mal den Druck hier in der Nummer, damit eben halt der Blutdruck steigt. Ja, das ist ja erstmal teleologisch sinnvoll, herzugehen, den Blutdruck zu erhöhen bei starker Belastung. Also wenn du 100 Meter Lauf machst oder gehst in die fünfte Etage, dann wird natürlich die Durchblutung erst in den Organen langsam, in den Muskeln langsam zunehmen nach Bedarf. Und dann, wenn die ganz weit sind, die Muskelgefäße, dann sinkt auch dein Blutdruck unter der Belastung wieder. Was man sagen muss, die können sich da sehr schön anpassen. Das ist auch das Thema, dass Sportler sich, bevor sie anfangen, eben halt maximale Leistungen zu bringen, sich warm laufen. Die laufen sich warm, damit eben halt alle Blutdruck-Widerstandsgefäße für die Muskulatur langsam aufgehen und die Muskulatur optimal durchblutet ist. Und damit kann sich eine optimale Leistungsfähigkeit hervorrufen. Also, wir haben jetzt gelernt, der Blutdruck wird im Wesentlichen oder fast ausschließlich durch die Widerstandsgefäße beeinflusst. Also, was machen wir nun? Also, wir müssen gucken, wie werden denn die Widerstandsgefäße geregelt? Da ist einmal ganz wichtig, diese Widerstandsgefäße bekommen Nachrichten aus den Zellen, die dahinter sind. Das heißt also, das sind die Zellen quasi, die in den Kapillarbereich hinter den Widerstandsgefäßen sind. Das bedeutet also, wenn jetzt dein großer Zeh, die Zellen in deinem großen Zeh sagen, wow, jetzt habe ich sehr viel Abfallstoffe hier, dann entsteht Säure in dem Bereich und dann entscheidet das Widerstandsgefäß, was da vor Ort ist, wow, ich habe Nachricht bekommen, hier in meinem Areal entsteht Säure, da muss ich jetzt hergehen und dieses Widerstandsgefäß etwas öffnen, damit ich die Säure abtransportieren kann und damit ich neues, frisches, sauerstoffreiches Blut mal wieder in den großen Zeh lassen kann. Und so wird diese Blutdruckregulation ständig automatisch geregelt. Und diese automatische Regelung, die passiert, wenn du im Bett liegst, die passiert überall. Wenn du dich nicht körperlich belastest und keinen Stress hast und gar nichts hast, dann funktionieren diese Regulationsmechanismen von ganz alleine. Denn wenn alle Widerstandsgefäße auf einmal aufgehen, hättest du keinen Blutdruck mehr, weil dann wären die Gefäße so weit, dass das Blutvolumen nicht mehr ausreicht, um einen ausreichenden Blutdruck zu gewährleisten. Es gibt so eine Situation, das nennt man anaphylaktischer Schock. Da werden alle Gefäße weitgestellt auf einmal und dann verlierst du das Bewusstsein, weil einfach der Blutdruck so niedrig wird, dass er nicht mehr messbar ist. Da kann auch das Herz nichts mehr machen, da kann keiner mehr was machen, außer man gibt dann Adrenalin. Und da sind wir schon bei der Steuerung dieses Gesamtsystems. Dieses Gesamtsystem wird über Hormone gesteuert, und zwar über Adrenalin und Noradrenalin im Wesentlichen. Diese führen dazu, dass die Widerstandsgefäße sich verschließen und dass quasi die Herzfrequenz steigt. Und das führt einfach dazu, dass eben halt die Regulationsmechanismen des Blutdruckes angehoben werden. Und da gibt es noch andere Hormone, die auch da eingreifen. Die greifen dann auf lokaler Ebene ein. Das ist nämlich das Prinzip des Angiotensins 2. Das ist die Substanz, die am stärksten die Gefäßmuskulatur zusammenzieht und die Widerstandsgefäße am meisten beeinflusst. Und dieses Angiotensin 2 führt auch zu einer Verengung der Gefäße und langfristig auch zu sogenannten Salzsparen. Das heißt also, wenn dann das Angiotensin 2 vermehrt ausgeschieden wird oder gebildet wird, dann kommt es dazu, dass ein zweites Hormon ansteigt und dieses ist das Hormon, was Salz in deinem Körper festhält. Und das ist das Aldosteron. Kannst du wieder vergessen, nur dass du den Zusammenhang weißt, dass also mit sinkendem Blutdruck vermehrt Angiotensin 2 ausgeschüttet wird und dass dann all das Aldosteron dazu führt, dass auch mehr Wasser und mehr Salz im Körper zurückgehalten wird. Warum ist das sinnvoll? Ja, wenn wir früher auf der Flucht waren und haben eben halt uns verletzt und Blutverlust hatten, dann ist es einfach sinnvoll, dass Hormone bei uns hergehen und sagen, hey, wir müssen viel trinken, wir müssen Wasser bei uns behalten, damit der Blutdruck nicht weiter sinkt. Also ein physiologischer, vernünftiger Mechanismus. Was haben wir also? Im Prinzip haben wir eine hormonelle Regelung der Widerstandsgefäße und eine akute Regelung vor Ort der Widerstandsgefäße. Und jetzt müssen wir überlegen, was können wir machen, damit diese Widerstandsgefäße weit werden. Nochmal ganz wichtig, der Herzschlag, die Pumpfunktion des Herzens ist nicht entscheidend für den hohen Blutdruck, sondern ist im Normalfall nicht in der Lage, den Blutdruck stark zu erhöhen, sondern allein über die enger gestellten Gefäße, dieser sogenannten Widerstandsgefäße, geschieht der hohe Blutdruck. So, jetzt ist die Frage, was kannst du selbst tun, ja, um deinen peripheren Widerstand zu senken? Also betrachten wir erstmal, welche Gefäße bilden oder wo sind Gefäße, die du beeinflussen kannst, die deinen Widerstand senken können. Da ist als allererstes mal die Muskulatur. Die Muskulatur, die, wenn die beansprucht wird, dann öffnen sich dort die Gefäße und diese Gefäße sind elastisch und gehen auseinander, weil die Muskulatur sich entspannt in den Gefäßen und das führt dazu, dass der periphere Widerstand sinkt. Und wenn du mal schaust, wo groß deine Menge an Muskeln an deinem Körper ist, dann wirst du sehen, wie effektiv das ist, wenn du dich also einer regelmäßigen körperlichen Bewegung aussetzt. Ja, man hat früher gedacht, ja, da musst du Ausdauertraining machen wie Joggen, Schwimmen oder Radfahren. Nein, heutzutage wissen wir, dass selbst Planks, also dieses Abstützen auf den Unterarmen und auf den Zehen, quasi, wenn du die hältst oder einen Wandsitz hältst, dann werden die Muskeln so stark durchblutet, dass dein Blutdruck auf die Dauer sinkt. Was machst du damit? Du machst damit ein Gefäßtraining. Dieses Gefäßtraining führt dazu, dass die Muskelgefäße, die in den Gefäßen sind, die eben halt das Gefäß verengen, nicht in einer starren Position festhalten, sondern die kriegen regelmäßig die Nachricht, hey, wir müssen uns erweitern, aber wir dürfen uns auch zusammenziehen. Erweitern und zusammenziehen. Und diese regelmäßige Bewegung und die regelmäßige Belastung und dieses regelmäßige Auseinanderziehen und Zusammenziehen der Gefäße erhält deren Elastizität und sie sprechen auch leichter auf Situationen an, wo sie einfach nicht gebraucht werden oder wo sie später nur einmal kurz gebraucht werden. Das heißt, die Elastizität dieser Durchblutungsgefäße, dieser Widerstandsgefäße wird gewahrt. Das bedeutet für dich, dass eben halt die Belastung oder die Widerstandsgefäße auch nur dann aufgehen oder nur dann zugehen, wenn eben halt eine entsprechende Situation da ist um den Blutdruck zu erhöhen oder zu senken. Zum Zweiten kannst du natürlich hergehen, und das liegt, hatte ich dir eben schon erzählt, du kannst mit Salz sparen. Salz sparen, weil nämlich, ich habe es eben nicht erzählt, ich muss korrigieren, nein, ich habe was im Aldosteron erzählt. Das Aldosteron führt zum Salzsparen. Wenn du jetzt aber selber Salz sparst, dann gibt es im Körper nicht das Thema, dass dann vermehrt Aldosteron ausgeschieden wird, sodass du im Prinzip deinen Salzgehalt in deinem Körper senkst und dich eben halt Prinzip damit dein Volumen, dein Wasservolumen in deinem Körper reduzierst. Dies ist natürlich nur gering möglich insgesamt, aber wir haben einen Effekt vergessen. Je höher die Natriumkonzentration in deinem Blut ist, desto leichter reagieren die Widerstandsgefäße auf entsprechende Reize. Das heißt also, wenn du viel Natrium im Körper hast, dann sind die Widerstandsgefäße sehr leicht erregbar. Und das führt dazu, dass sie sich einfach eher zusammenziehen und damit einen höheren Blutdruck machen. Also die Reduktion des Salzzufuhrs wirkt direkt auf die Fähigkeit der Widerstandsgefäße, sich zusammenzuziehen. Und wenn du weniger Salz im Körper hast, also sind deine Widerstandsgefäße weniger stark gespannt und dein Blutdruck sinkt. Das hat nicht so viel mit dem Blutvolumen zu tun, aber mit der Salzempfindlichkeit deiner Widerstandsgefäße. Natürlich kannst du auch noch auf deine Ernährung in der Richtung umstellen, dass du mehr Obst und Gemüse isst. Ja, warum Obst und Gemüse? Weil Obst und Gemüse enthalten sehr viel Kalium. Und je höher dein Kalium, deine Kaliumzufuhr in deiner Nahrung ist, desto niedriger ist dein Blutdruck. Das hat man inzwischen herausgefunden. Man hat dann eben halt zum Beispiel in einer großen Untersuchung in China quasi das Salz, das nochmal Kochsalz, mit 50% Kaliumchlorid vermischt und hat damit die Salzzufuhr an Natriumchlorid, also im Kochsalz, reduziert und hat mehr Kaliumchlorid gegeben. Und bei diesen Menschen ist dann sehr schön der Blutdruck abgesunken. Aber Vorsicht, wenn du eine eingeschränkte Nierenfunktion hast, dann darfst du darauf verzichten, weil dann würde das Kalium dir eher in der Situation schaden und das Kalium würde dann quasi in deinem Blut maximal ansteigen und das wäre für dich nicht klug. Da solltest du vorher deinen Hausarzt oder deinen Nephrologen fragen, wenn eine eingeschränkte Nierenfunktion vorliegt. Ein wichtiger Punkt ist noch oder ist vor allen Dingen das Vermeiden von Stress. Denn was macht Stress? Stress führt zu Noradrenalin und Adrenalinausstoß über deine Nebennieren und das führt dazu, dass deine Widerstandsgefäße sich alle zusammenziehen. Und wenn du akuten Stress hast, dann ist das nicht schlimm, weil dann sinkt das Noradrenalin, das Adrenalin wieder ab und das Thema ist geregelt. Aber wenn du einen chronischen Stress hast, dann kommt es zu einer dauerhaften Anspannung dieser Gefäßmuskelzellen in den Widerstandsgefäßen. Und dann steigt der Blutdruck dauerhaft an. Das ist genauso wie wenn du deine Muskeln dauerhaft anspannst und irgendwann einmal wirst du einen so starken Muskelkater, so eine Muskelverkrampfung bekommen, dass der Muskel gar nicht mehr loslassen kann. Und das Gleiche passiert auch bei den Widerstandsgefäßen. Und diese Widerstandsgefäße sind dann unter der dauernden Stimulation mit Adrenalin und Noradrenalin so gespannt, dass sie einfach nicht mehr locker lassen können. Und das bedeutet für dich, dass natürlich die Vermeidung von chronischem Stress unabdingbar ist dafür, dass dein Blutdruck sinkt, wenn du einen Bluthochdruck hast. Und ich kenne jetzt viele Menschen schon aus jahrelanger Erfahrung, die vor allen Dingen unter diesem mentalen Stress oder psychischen Stress oder endogenen Stress maximal leiden und dass nur deren Bluthochdruck vor allen Dingen über diese Themen, über das Thema chronischer Stress eigentlich geschieht. Manchmal ist es den Menschen überhaupt nicht bewusst, dass sie eben halt unter chronischem Stress leiden, weil sie auch diese Anforderungen im Leben einfach steigen und sie das einfach so akzeptieren und diese Anforderungen aber gar nicht in der Volle erfüllen können. Ein typisches Beispiel ist quasi die Situation, die wir hatten unter dem Lockdown-Bereich durch diese während der Virusinfektion. Ja, in dieser Phase ist bei vielen Menschen der Blutdruck angestiegen und wir wissen inzwischen aus guten Untersuchungen, dass es viel mehr Blutdruckkomplikationen in dieser Phase gegeben hat und die mittleren Blutdruckwerte bei den meisten Menschen, die unter Bluthochdruck ohnehin litten, deutlich angestiegen ist. Das hat was mit der Immobilität zu tun, es hat aber auch was mit diesem chronischen Stress, dieser Angst zu tun, eben halt krank zu werden, die eben halt in der Publikation von vielen, von der Presse gefördert wurde. Also hier darfst du achten drauf, was macht dir wirklich Angst, was beeinflusst dein inneres Wohlbefinden. Das sind ganz wichtige Fragen, die in der Blutdrucktherapie häufig vernachlässigt werden. Sie sind nicht einfach zugänglich, aber du musst sie beachten. Und wenn alle anderen Risikofaktoren, die wir gesehen haben, ausgeschlossen sind, dann liegt es meistens an diesem Thema, was unerkannt quasi deinen Blutdruck erhöht. Und mal ehrlich, weißt du, was dich stresst? Ich wusste es auch nicht immer. Und da habe ich mir auch Hilfe geholt. Und wenn du Hilfe brauchst, um deinen Stress und deinen Stressor zu finden, dann darfst du dich gerne melden bei info@runtermitdemblutdruck.de. Ja, um komplett zu sein, will ich natürlich auch noch auf das Rauchen eingehen. Das Rauchen führt direkt dazu, dass die Widerstandsgefäße sich verschließen und dein Blutdruck unter dem Rauchen direkt steigen können. Thema Alkohol will ich auch nicht vermeiden, also zu viel Alkohol kann den Blutdruck auch deutlich erhöhen. Empfindlich sind vor allen Dingen Frauen. Frauen sollten maximal ein Glas Wein oder ein Glas Bier pro Tag trinken. Männern ist das Doppelte gestattet, so wenn man die Literatur so ansieht. Das Körpergewicht reduzieren unabhängig davon, auch das bedeutet eine Entstressung der Widerstandsgefäße, wenn eben halt ein großer Teil des Körpers bei 5-10% des Körpergewichts nicht mehr durchblutet werden müssen. Und das ist ein wichtiger Teil, der eben halt an der Blutdruckregulation teilnimmt. Wir wissen alle, 5% Gewichtsverlust machen 5 mm Hg mit mittlerem Blutdrucksenkung aus. Gut, also was habe ich dir bis jetzt erzählt? Also die peripheren Widerstandsgefäße sind die Regulatoren deines Blutdrucks und die Beeinflussung der peripheren Widerstandsgefäße, die du machen kannst, senkt deutlich den Blutdruck. Jeder der Maßnahmen, die ich dir eben vorgestellt habe, senkt deinen Blutdruck sehr, sehr deutlich, ja immer fast 5 mm Hg, sodass man sagen muss, hier hast du ein wichtiges Medikament in deinem Leben selbst in der Hand. Und ich will nochmal unterstreichen, Stress ist einer der wichtigsten Faktoren, die den Blutdruck beeinflussen. Ja, dann will ich zu dem letzten Punkt noch kommen, welche Eigenschaften sollten also Medikamente haben, um den Blutdruck zu senken? Ja, ganz einfach, sie sollten den peripheren Widerstand senken. Und da gibt es eine Gruppe Medikamente, die wir alle sehr gut kennen, das sind die sogenannten Calcium-Antagonisten, Amlodipin, Verapamil etc. Das sind Calcium-Antagonisten, die gehen her und machen quasi die Widerstandsgefäße weiter. Und das führt dazu, dass natürlich der Blutdruck sinkt, weil sie diese Widerstandsgefäße beeinflussen. Das können sie nicht komplett, aber sie machen das. Das hat aber auch den Nachteil, das ist der Nachteil dieser Gefäße, dass eben halt gewisse Gefäßareale aufgemacht werden und die führen dann zu einer vermehrten Durchblutung. Viele Menschen fühlen das so als Flash, wenn sie das Medikament einnehmen, dass dann quasi das Gesicht kurzfristig rot wird oder sie ein Wärmegefühl bekommen. Und im unangenehmsten Fall eben halt, wenn diese Medikamente genommen werden, dass dann eben halt auch Wasser in den Beinen entsteht. Passiert aber nur dann, wenn die Menschen sehr empfindlich sind. An sich sind das sehr gute Substanzen, die eben halt deinen Blutdruck sicher senken können, aber die tun es eben dadurch, dass sie die Widerstandsgefäße eben halt weit stellen. Ein anderes wichtiges Medikament sind die ACE-Hemmer und die Angiotensin-2-Rezeptorblocker. Die beeinflussen das, was ich dir eben genannt hatte, nämlich diesen Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus. Das heißt also, das Angiotensin 2 wird weniger gebildet und das führt dann dazu, dass die Gefäße sich ebenfalls entspannen. Alle anderen Medikamente greifen auf sehr unterschiedliche Weise an. Die Beta-Blocker, die senken ein bisschen die Herzfrequenz und die gehen her und regulieren ein bisschen den Adrenalin- und Noradrenalin-Wirkung. Also senken die damit auch indirekt über die Beeinflussung dieser Parameter den Blutdruck. Und dann finden wir noch Medikamente, die das Blutvolumen ein bisschen reduzieren, aber die knauen vor allen Dingen Salz. Und das ist ganz entscheidend, weil du ja gehört hast, dass Salz ebenfalls, also Kochsalz oder Natrium, im Blut direkt die Widerstandsgefäße positiv beeinflusst. Also der Widerstand steigt, je mehr Salz da ist. Und deswegen ist es klug, Medikamente zu geben, die eben halt das Salz aus deinem Blut, aus deinem Körper klauen. Und das sind die Diuretika. Die sollen weniger Wasser ausscheiden als in der Blutdrucktherapie, als das Salz in deinem Körper vermindern. Natürlich sollten alle Medikamente nachhaltig sein. Sie sollten möglichst wenige Nebenwirkungen haben und sie sollen eben halt langfristig eingenommen werden, wenn sozusagen alle anderen Maßnahmen, die wir eben der konservativen Seite zuordnen, das, was ich dir im zweiten Teil gesagt habe, was kannst du tun, um deine Gefäße weicher und elastischer und weiter zu machen, ausgeschöpft sind. Dann darfst du zu den Medikamenten oder darf dein Hausarzt zu den Medikamenten greifen. Also, was habe ich dir erzählt? Drei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, wie wird die Regulation des Blutdruckes bei dir geführt. Das wird über die Widerstandsgefäße geführt und ein komplexes System, das während der ganzen Zeit, wo du lebst, immer in voller Arbeit ist. Und dann habe ich dir erzählt, dass diese Regulation im Endeffekt fast ausschließlich über die Widerstandsgefäße führt und diese Widerstandsgefäße kannst du mit wichtigen Lebensstiländerungen in ihrer Reaktivität beeinflussen. Und dann gibt es natürlich noch Medikamente, die das beeinflussen, aber die stehen an zweiter Stelle. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du einiges mitnehmen konntest. Wenn du sie so gut fandest, dass du sie weiterempfehlen möchtest, wäre ich froh, wenn du bei Apple Podcast oder bei Spotify oder überall dort, wo man Podcast-Folgen kritisieren oder loben kann, eine positive Nachricht hinterlässt, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und falls du Fragen hast, fühl dich frei, sozusagen mir eine E-Mail zu senden. Auf meiner Homepage findest du die E-Mail-Adresse und dann kann ich auf deine Fragen vielleicht in einer nächsten Podcast-Folge, aber auch vielleicht persönlich eingehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe, die immer in Zusammenarbeit auch mit meinem Sohn Hendrik Messner mit seiner Firma mess.de entstanden ist. Und dafür möchte ich ihm sehr danken. Bis bald.